glaube, dass der 9. November als Tag des Gedenkens und des Feierns deswegen so wichtig ist, weil er uns zwingt, mit gemischten Gefühlen umzugehen in Bezug auf unsere Geschichte. Und dass der Tag eigentlich uns daran erinnert, dass der Kampf für die Freiheit oder die Zerstörung dieser Freiheit ganz nah beieinander liegen und dass deswegen die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte immer auch eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart ist.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Ein sehr herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge von Bleib Mensch. Das freut mich, dass Sie alle wieder dabei sind. Das freut auch die Petra. Und vor allen Dingen, Petra, freue ich mich, dass wir wieder gemeinsam vereint sind. Letztes Mal musste Martin ja einspringen. Du bist wieder heil und ganz und bei uns. Dir geht's gut, ja?
Mir geht mir gut und ich bin über diese technischen Möglichkeiten ganz bei euch, ganz bei dir, Arne. Das ist ganz wunderbar, denn man muss sich klar machen, ich bin über 7000 Kilometer Luftlinie von dir entfernt und trotzdem können wir miteinander reden und das ist ein Lob auf die Technik.
Ja, du musst mal ganz kurz, weil du klingst auch etwas anders. Wir sitzen nicht gemeinsam hier im Studio. Petra, wo bist du? Was machst du? Was ist da los?
Ich bin für einige Zeit in Toronto und schreibe ein Buch und unterrichte und habe eine sogenannte kurze Studienauszeit und die mache ich hier mit meiner Familie in Kanada. Und deswegen haben wir sowohl eine Zeitverschiebung als auch die Tatsache, dass wir uns zum ersten Mal nicht gegenüber sitzen, was natürlich die Gesprächsdynamik auch ein bisschen ändert. Und ich habe jetzt nach einigen Wochen auch so eine gewisse Distanz zu deutschen Themen. Und vielleicht wird sich das heute ganz besonders bei diesem Thema auch zeigen.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist spannend, dass wir gerade über dieses Thema dann heute aus der Entfernung sprechen. Und eine Sache ist noch neu, muss ich sagen. Ich gucke hier durch ein Glasfenster bei uns im Studio im Aufnahmeraum und dahinter ist eine ganze 13. Klasse vom Gymnasium im Schloss in Wolfenbüttel. Die jubeln jetzt gerade. Man hört es nicht, weil ihr seid im schalldichten Raum quasi hinter der Scheibe. Aber wir haben heute Publikum sozusagen. Total cool. Die Jugend ist dabei und hört uns zu.
Oh, das finde ich super.
Ja.
Hallo euch da hinten in der Schalte.
Ich habe so im Vorfeld überlegt, wahre Geschichte. Ich saß zu Hause, saß am Computer und wollte mich vorbereiten und hatte so einen toten Moment und mir ist fast der Kopf auf die Tastatur geknallt. Du wirst das kennen, diesen Moment. Und dachte so, ich habe so viel To-Do und dann dachte ich, komm, jetzt kümmerst du dich mal um die nächste Folge Podcast. Und das ist wirklich wahr, Petra. Als ich mich daran gesetzt habe, war das wie so Frischzellen. Energie in die Birne und es hat richtig Bock gemacht, mich darauf vorzubereiten, obwohl es so ein sperriges Thema ist. Ich würde mal sagen, heute eine Art Schicksalsfolge. Du weißt, worauf ich anspiele?
Ja, klar. Es geht um den 9. November, von dem manche sagen, das sei ein Schicksalstag in Deutschland, weil sie so viele markante historische Daten damit verbinden. Ich sag's gleich, mag das Wort Schicksal in diesem Zusammenhang überhaupt nicht, weil es nicht um Naturkatastrophen geht oder Dinge, die über Deutschland gekommen sind, sondern ganz im Gegenteil, eine politische Realität in Glanz und Elend sich da zeigt, die das Gegenteil von Schicksal ist, nämlich menschengemacht.
Glanz und Elend, das ist eine gute Überschrift. Ich habe nämlich auch so gesagt, der 9. November, hier, ich gucke ja in die Gesichter all der Schüler und Schülerinnen, die werden das auch in der Schule ständig durchgenommen haben und für mich ist es immer noch so sperrig, aber irgendwie, ich habe es nicht so ganz ins Herz reingekriegt bisher, dieses Thema und ich hoffe, das geht Ihnen nach dieser Folge anders, weil es wirklich schon ja ein besonderer Tag ist. Ich weiß gar nicht, ob irgendeine andere Nation auf dem Planeten so ein zentrales Datum hat, an dem so viel passiert ist, von grauenhaft bis triumphal. Es ist ein Feiertag, / Gedenktag. Es ist irgendwie so eine Mischung aus allem und viele starke Gefühle, Jubel, Trauer, Scham, Schande, da ist einfach total viel drin und wir wollen heute mal möglicherweise einen gemeinsamen Nenner herausarbeiten gemeinsam und uns überlegen, wie man diesen Tag begehen könnte. Aber erstmal, Petra, was für ein Gefühl überwiegt bei dir zu diesem Tag?
Das ist eine interessante Frage, weil es ja eigentlich ein Tag der gemischten Gefühle ist, wo aber die Mischung der Gefühle eigentlich gar nicht stattfinden kann. Denn der Abend der Pogromnacht 1938 und der Fall der Mauer, das lässt sich emotional nicht gleichzeitig bewältigen. Deswegen hatte ich mir so eine innere Taktik angewöhnt, in den letzten Jahren mich immer auf das eine oder das andere zu konzentrieren. Und es gibt ja auch noch ein paar andere bemerkenswerte Daten. Und so versuche ich damit umzugehen, dass ich mich eigentlich jedes Mal im Kopf ein bisschen entscheiden muss, ist das eigentlich ein Gedenktag oder ist das ein Feiertag?
Geht mir auch so und deshalb auch diese heutige Folge, die mir geholfen hat, so ein bisschen das einzuordnen. Es ist auch ja wieder so eine Art Nabelschau. Ich formuliere das mal so ein bisschen geklaut und pathetisch gleichzeitig. Es ist so die Frage, wer sind wir Deutschen und wenn ja, wie viele, finde ich, steckt da so ein bisschen hinter. Ist das für dich okay als Überschrift?
Spätestens seit den letzten Wochen, wo ich ja oft mit Kanadierinnen und Kanadiern zusammensitze, die dann auch fragen, was habt ihr denn für besondere Feiertage? Das muss der Sohn dann auch in der Schule beantworten. Ist mir dieser 9. November nochmal sehr, sehr viel wichtiger geworden, weil man am 9. November im Grunde in der Tat ja fast die ganze Geschichte erzählen kann. Man kann auch die Geschichte des Scheiterns der großen Revolutionen erzählen, warum es so lange dauerte, bis wir eine Verfassung gekriegt haben oder eine demokratische Ordnung. Wann haben wir unsere Monarchie gestürzt. Das gibt es ja auch alles noch im Hintergrund. Und deswegen kann man es deutlich machen. Und ich finde, man kann es deswegen auch deutlich machen, weil es sehr, sehr konkrete Bilder dafür gibt. Also der Fall der Mauer 1989, das weiß man auch hier in Kanada, da hat man ganz klare Bilder, wie in Berlin in der Bornholmer Straße diese langen Reihen von Menschen in ihren Trabis plötzlich durchgelassen werden in den Westteil der Stadt. Das weiß man hier. Und das 1938, der Abend war, wo Menschen ganz normale Nachbarschaften, aber auch SA und SS dazu aufgerufen haben, die Läden, die Geschäfte, die Kanzleien jüdischer Nachbarn zu stürmen. Diese Bilder kennt man hier auch und im Grunde lassen sie sich fast einfacher vermitteln als das, was dann in der Folge von 1938 bis hin zur Shoah passiert, weil es so super konkret ist, dass eben der Metzgerladen, in den man Inner eingekauft hat, plötzlich diesen Davidstern auf der Scheibe hat und gegebenenfalls zerplitterte Scheiben und davor, wenn es schlimm lief, sogar ein Toter lag.
Mhm. Du hast jetzt die beiden zentralen Daten rausgesucht. Ich würde sagen, gehen wir sie mal durch, weil ich auch noch zu Hause und wir haben ja hier die Schüler und Schülerinnen gerade da und ich dachte so, okay, wie viel ist hängen geblieben? Der 9. November in Deutschland, du hast gerade gesagt, du magst den Begriff nicht so gern, Schicksalsdatum, aber was ist da alles passiert? Mir sind irgendwie so 3,5 Termine eingefallen. Am Ende sind es 5 prägnante. Ich gehe die mal eben durch, Petra, damit wir alle mal abholen. Und zwar wusste ich gar nicht, dass man 1848 eigentlich schon anfangen kann. Und zwar Scheitern der Märzrevolution damals. Also der Kampf für Demokratie und einen Nationalstaat zum ersten Mal so richtig in Deutschland wurde damals von der Monarchie unterdrückt. Merken wir uns mal, Kampf um Freiheit hat nicht funktioniert. 1918 dann, 9. November, Novemberrevolution, Sturz der Monarchie am Ende des Ersten Weltkriegs, Ausrufung der Ersten Republik. Dann 1923 der Hitler-Ludendorff-Putsch. Hitler versucht da ein erstes Mal an die Macht zu kommen und scheitert. 1938 dann, Hitler ist an der Macht. Es gibt die Novemberpogrome, Nazis zerstören, plündern und ermorden Juden, also beziehungsweise jüdische Geschäfte. Und viele, viele Deutsche beteiligen sich an diesem Terror, hast du gerade auch gesagt. Und dann, na klar, 1989 der Fall der Mauer in Berlin. 5 Daten komprimiert an einem Tag, mehr Drama geht kaum, oder?
Naja, mehr Drama und möglicherweise gibt es auch so lange Vorgeschichten, die bestimmte Dinge zeigen. Also das Scheitern der Märzrevolution 1848, da kann man sagen, ist ja völlig unerheblich, ist ja ewig weit weg, das ist nur was für die Geschichtsbücher. Aber es war eben die verpasste Chance, 1848 schon sowas wie eine Verfassung zu bekommen und das Ganze beginnt damit, dass einer dieser Revolutionäre, Norbert Blum, erschossen wird. Also es beginnt mit Gewalt. Und das letzte Wort, was er auf den Lippen hat, ist natürlich Legendenbildung, ist: Ich sterbe für die Freiheit. Und deswegen finde ich dieses erste Datum so sprechend, auch wenn man es dann verbindet mit dem Datum 1989, wo viele, auch Menschen, die ich kenne, auch kirchlich engagierte Menschen, die große Sorge hatten, dass sich eben nicht die Mauer öffnet, sondern dass es Schießbefehle gibt und dass Menschen für diese Sehnsucht nach Freiheit sterben. Und dass es dann so ein Glückstag war für die Deutschen, war für viele gar nicht zu hoffen. Und deswegen ist der Begriff der Tragik auch so falsch. Manches klingt dann fast auch wie ein Wunder, aber es waren immer Entscheidungen von Menschen dahinter, sich für oder gegen die Freiheit oder die Menschenwürde aller zu entscheiden. Und 1938 ist für mich so ein bemerkenswertes Datum, weil eigentlich die Vorgeschichte dieses brutalen Antisemitismus im Alltag da ja nur einen Höhepunkt bekommt. Die Nürnberger Rassengesetze waren schon viel älter. Die Alltagssanktionierung bis in die Schulen war schon mit Händen zu greifen. Wolfen und man muss sich klar machen, ein jüdisches Mädchen in Wolfenbüttel in einem Gymnasium 1938 hat schon ziemlich viel schlimme Sachen erlebt. Die geht dann nach Hause und sieht unter Umständen, dass die Existenz ihrer Familie gefährdet ist und dass abends die Eltern überlegen, das Land zu verlassen.
Mhm. Ich habe halt so bei dieser Aufzählung dieser Daten, dass man so, finde ich, fast denkt, ey, es ist Zufall, aber es kann irgendwie kaum Zufall sein. Und was will uns dieser Tag sagen? Und gibt es nicht vielleicht doch einen gemeinsamen Nenner oder einen roten Faden? Und ich habe so gedacht, Petra, vielleicht, wenn all diese Ereignisse was gemein haben, dann ist es doch vielleicht der Kampf um Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, beziehungsweise, also im Positiven, beziehungsweise im Negativen, das absolute Ende davon und beziehungsweise das, was passieren kann, wenn es all das nicht gibt. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Innerhalb von 150 Jahren in einem Land, in Anführungszeichen, anhand von 5 verschiedenen Daten. Ein Auf und Ab von Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Oder ist dir das zu plump?
Nein, das gefällt mir gut. Ich glaube nur, dass man diese Geschichte von Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und auch das brutale Scheitern immer nur so erklären kann, dass man sich fragt, wer hat dafür eingestanden, wer war feige und hat zugeguckt und wer wollte das unbedingt verhindern, weil die Angst oder möglicherweise auch das Ressentiment größer waren als dieser Gedanke, dass Menschen in Freiheit zusammenleben können, auch wenn sie sich unterscheiden in mancherlei Hinsicht von den jeweils anderen. Deswegen ist das richtig, aber ich weiß nicht, wie man so einen Tag der Freiheitssehnsucht und ihres radikalen Scheiterns feiern kann, wenn man es nicht sehr konkret macht und sich vor Augen führt, was das bedeutet. Mhm. Und das ist was ich übrigens hier in Kanada auch gelernt habe. Es gibt natürlich in anderen Ländern und anderen Nationen andere Feiertage oder auch Gedenktage, dass ich merke, dass hier dieses Gedenken sehr, sehr viel stärker als bei uns nicht mit Staatsakten und großen Reden und Streichquartett verbunden ist, sondern das ist Teil des Schulalltags. Vom Kindergarten bis zu den Universitäten steht dieser Tag still und alle beschäftigen sich einen Tag lang auf ihre Weise altersgemäß sehr konkret mit diesem Thema.
Das ist ja spannend, dass du gerade drüben bist. Sag mir mal, welcher Tag und was du genau meinst. Werd mal konkret, bitte.
Also es gibt in Kanada seit einigen Jahren erst, das ist ein relativ neuer Tag, die Erinnerung an das Leiden, was man den sogenannten First Nations, also den Indigenen, angetan hat, als dieses Land durch Menschen aus Europa erobert wurde, bis in die kurzfristig zurückliegende Vergangenheit. Man weiß ja mittlerweile auch in Europa, dass immer wieder versucht wurde, etwa Kinder von Indigenen aus den Familien rauszunehmen, per Zwang und dann in Schulen unterzubringen. Es sind sehr, sehr viele Kinder auch gestorben und wirklich erbärmlichsten Bedingungen mussten die leben. Und es gab eben immer wieder den Versuch, diese Kultur oder Kulturen, muss man ja sagen, und auch die Menschen, die damit verbunden waren, die hier schon gelebt haben, bevor ein Europäer hier das Land betreten hat, im Grunde unsichtbar zu machen oder auch in Teilen einfach zu vernichten. Also schon ein wirklich sehr, sehr wichtiger Tag, der bis in die jüngste Gegenwart reichte. Man muss sich das so vorstellen, wie etwa das Aufdecken von sexualisierter Gewalt in großen Institutionen, förderst den Kirchen. Die Kirchen haben ja auch einen eigenen Anteil, weil sie viele dieser Schulen unterhalten haben. Mhm. Und das ist einer dieser Gedenktage, wo etwa Menschen mit einem indigenen Hintergrund in die Kindergärten, in die Schulen, in die Universitäten gehen. Es gibt auch so Staatsakte, die spielen aber im Grunde keine große Rolle, sondern der Versuch ist der, diesen Tag, der ja ein Gedenktag ist, auch ein sehr schmerzhafter Tag, zum Teil des Alltags werden zu lassen. Also man sieht es dann auch überall in den Straßen. Es gibt bestimmte Farben, die da eine Rolle spielen. Und wie gesagt, das Erinnern und das Gedenken findet da statt, wo die leben, die ja noch gar nicht dabei gewesen sind. Aber also die Kinder, die Jugendlichen und die Universitäten sind dann involviert.
Also wirklich, sagen wir mal, auch ein schlimmes, ein dunkles Kapitel, was nicht mehr beschwiegen wird, sondern man geht daran und möchte das in die öffentliche Aufmerksamkeit rücken. Und dann, sag nochmal, also dann nicht das Zentral sind die Gedenktage, wo dann, was weiß ich, bei uns das politische Berlin sich trifft und eine Rede nach der anderen, sondern wie haben die das dann hingekriegt, dass das innerhalb so von kurzer Zeit von unten begangen wird?
Also wenn ich das richtig verstehe, war die erste Entscheidung, das ist ein Tag, an dem die nächste Generation sich intensiv mit der Geschichte ihres Landes und ihrer Vorfahren beschäftigen kann und mit dem, was Menschen angetan haben. Das heißt, die nicht dabei waren, die sich nicht die ganze Zeit fragen müssen, was ist eigentlich meine Schuld? Das ist jetzt für den 9. November in Deutschland auch nicht mehr relevant, weil diese Generation ja gestorben ist. Aber wo es darum geht, sich diese Geschichte zuzumuten und sie sich selber zu erarbeiten, also sehr, sehr konkret in Projekten zu erarbeiten. Was hat das bedeutet etwa für 6-Jährige? Was hat das bedeutet für 17-Jährige? Was hat das bedeutet in unserer Nähe? Was bedeutet das immer noch heute für Menschen, die eben diesen Hintergrund haben? Also es ist sehr, sehr viel stärker aktiv betrieben. Also die Kinder, die Jugendlichen, auch die Hochschulen beschäftigen sich selbst damit an diesem Tag. Es ist dann natürlich auch schulfrei, also es gibt keinen Unterricht, es gibt keine Seminare. Es steht alles in diesem Kontext. Und natürlich gibt es hier auch Kritik und Debatten. Will man das so, will man das anders? Aber gerade wenn so eine Gesellschaft versucht, einen Gedenktag zu entwickeln, finde ich bemerkenswert, diese Grundsatzentscheidung, es ist Kindergarten, Schul- und Hochschulfrei. Und dieser Tag gehört eigentlich der nächsten Generation. Und deswegen sind auch die Medien, die Art, wie damit umgegangen wird, die Art, wie das Erinnern und Gedenken inszeniert wird, andere als bei uns. Bei uns ist es ja sehr stark wortorientiert, sehr staatstragend und manchmal weiß man ja gar nicht im Ton zwischen dem 9. November 1938 und 89 zu unterscheiden. Da liegt immer so ein schweres Pathos drauf. Es gibt viel Beethoven und Schubert und es ist im Grunde ein Gedenktag, der für Menschen unter 30 schwer fassbar ist und das ist hier anders.
Da kommen wir später nochmal hin. Erstmal überlege ich gerade, das zu vergleichen, ob das hier bei uns möglich wäre oder dann, ob es auch wieder eine Debatte gäbe, dass das eine, wie sagt man, eine Indoktrinierung von jungen Menschen und dann die sollen nicht irgendwie sowas, was ich oder Gutmenschentum. Also ich denke schon automatisch die ganzen Debatten, die da eher wahrscheinlich wieder geführt würden, ob man das so machen kann. Also auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, wieder typisch deutsch. Und insgesamt, deshalb meinte ich gerade, lass uns da nachher nochmal hingucken, fällt mir gerade auf, dass sich ja auch Deutschland seit jeher etwas schwerer tut mit diesem Tag. Und das liegt, glaube ich, nicht nur an der Thematik und an den Unterschieden, Emotionen, die dieser 9.11. mit sich bringt, sondern glaube ich auch, weil dieser Tag auch so lange mit spitzen Fingern angefasst worden ist. Also gucken wir mal vor 1989, also vor dem Mauerfall. Ja, da hatten wir auch schon den 9. November und da gab es ja auch schon die anderen sehr prägnanten Daten. Da war es in Deutschland, also Bundesrepublik Deutschland, Westdeutschland so, dass man größtenteils Bezug auf die Pogrome genommen hat, also auf den 9.11.1938. Lange Zeit übrigens beschwiegen, fand ich ziemlich spannend. 1978, da gab es das erste Mal eine zentrale Gedenkveranstaltung der Republik, bei der ein führender Repräsentant des Staates gesprochen hat, weil du gerade meinst, staatstragend, das war Helmut Schmidt damals als Bundeskanzler in der Kölner Synagoge. Also 78 zum ersten Mal, dass man diesen Tag so richtig begangen hat. Ist nicht so lange her, ne?
Erstaunlich aus der heutigen Perspektive, erklärt natürlich aber auch, wie schwer sich auch im Westen die Menschen in der ehemaligen Bundesrepublik getan haben, damit dieser Geschichte ins Auge zu fassen. Und ehrlich gesagt, was mich daran so verblüfft ist, der 9. November 1938 mit seinen furchtbaren Ausschreitungen war ein Tag, den man direkt in der Nachbarschaft erleben konnte. Niemand kann sagen, davon wusste man nichts, weil es ja unmittelbar da stattgefunden hat, wo die Menschen gelebt haben. Und deswegen ist der 9. November 1938 und dann das Gedenken an diesen Tag eigentlich so ja fast elementar, weil man daran den Schrecken und den unfassbaren Abgrund dieses Alltagsantisemitismus mit seiner brutalen Vernichtung im Hintergrund ja wirklich mit Händen greifen konnte. Man konnte das hören, wenn das Glas zerschmettert ist. Über 1000 Synagogen haben gebrannt. Das war nichts, was irgendwo stattfand, wo man nicht dabei war. Und deswegen war der 9. November vielleicht auch dann für viele Deutsche genau der Tag, an den sie nicht erinnert werden wollten. Aber eigentlich ist es ein Gedenktag, weil wir ja auch so viele Dokumentationen und Fotos haben, wo sehr, sehr bis heute sehr, sehr also physisch greifbar wird, was das eigentlich bedeutet, wenn Gewalt gegen die eigene Nachbarschaft auf diese Weise eskaliert.
Mhm. Dann habe ich noch so in dem Zuge gedacht, weil ich gerade betont habe, vor 89, dann schauen wir mal auf die DDR. Da stand die Novemberrevolution immer im Zentrum der Erinnerung am 9.11. Also die haben sich auf 1918 immer konzentriert, weil die DDR ja für sich in Anspruch genommen hat, die historischen Lehren daraus gezogen zu haben und das quasi verwirklicht zu haben, was die Revolutionäre 1918 gewollt haben oder beabsichtigt hatten. Also dass ich nochmal so dachte, on top, also zu dieser schwierigen emotionalen Gemengelage, vielleicht kommt das auch noch dazu, dass wir in Anführungszeichen erst seit 35 Jahren auch vor der Aufgabe stehen, gemeinsam in Ost und West diesen Tag zu begehen und daran zu erinnern. Ist das vielleicht auch nochmal erschwerend? Kommt das noch hinzu vielleicht?
Es kommt vermutlich sehr erschwerend hinzu und noch viel schwieriger ist ja die Tatsache, die wir jetzt langsam erst in den Blick nehmen, dass auch 1989, also auch der Fall der Mauer, an unterschiedlichen Orten im Osten und im Westen von je unterschiedlichen Menschen mit ihren Biografien anders wahrgenommen wird. Ja, das ist eben ganz offenkundig nicht für alle eine unambivalente Dankes- und Wunderfeier, weil da ja auch Lebensgeschichten abgebrochen sind, weil das brutale Transformationsprozesse hinterhergezogen hat, die jetzt ja auch nochmal neue Ressentiments auch gegen diese Art des Erinnerns bringen. Und deswegen finde ich es so wichtig, und das lernt man ja von Menschen, die sich hauptberuflich mit Geschichte befassen, dass auch das Erinnern an historische Daten nie irgendwie neutral ist, sondern da immer ganz viel Gegenwart drin steckt. Also die Art, wie wir diese Tage wahrnehmen, was sie für uns bedeuten. Und deswegen finde ich übrigens auch gar nicht schlimm, dass darüber diskutiert wird, wie man das angemessen macht. Im Gegenteil, vielleicht ist das fast wichtiger als dann die Gedenkstunde, wo dann nach der Rede des wichtigen Politikers auch zwei Schülerinnen ein Gedicht vorlesen dürfen, um es jetzt mal ein bisschen zugespitzt zu sagen, bei dem einen wie bei dem anderen, sondern dass dieses Ringen darum, was bedeutet eigentlich die Vorgeschichte für unsere Gegenwart, dass das deutlicher wird. Also kein Geschichtsunterricht in diesem etwas abgeschmackten Sinne, sondern im Sinne der Frage, was bedeutet das eigentlich für die, die wir jetzt versuchen, eine gemeinsame Gesellschaft zu sein.
Das passt ganz gut zu dem nächsten Gedanken. Weil du sagst, die versuchen, eine Gesellschaft zu sein. Es gab im Jahr 1990, dann nach der Wiedervereinigung, da gab es die Diskussion, ob der 9. November zum nationalen Feiertag erklärt werden soll. Am Ende ist es ja dann der 3. Oktober geworden. Hat sich aber nicht durchgesetzt, weil man Sorge hatte, dass das Gedenken an die Novemberpogrome durch das Gedenken an den Mauerfall verdrängt werden könnte. Ja, also das, ich sag mal so, dass Freude vielleicht die Schuld oder das Schwere, Tiefe, Dunkle verdrängen könnte. Ist das nachvollziehbar für dich?
Also 1990 ist das sehr nachvollziehbar für mich, aber im Rückblick muss man sagen, das ist vielleicht ja auch nicht nur die Tücke, sondern das Großartige an diesem Datum ist, dass deutlich wird, dass der Abgrund der Zivilisation und dieses große Geschenk, für das ja Menschen hart gekämpft haben, des Zusammenbruchs dieses totalitären Staates, das nicht in unterschiedlichen Welten passiert, sondern in einer historischen Welt, sogar relativ nah beieinander, in einem 20. Jahrhundert. Und dass das möglicherweise auch die eigentliche Herausforderung ist. Die Angst ist, glaube ich, berechtigt, wenn man glaubt, man müsste das alles gemeinsam in dieser typisch deutschen Kranzabwurf-Feierstunde irgendwie erledigen, in Anführungsstrichen. Wenn es aber gelänge, dass dieser Zusammenhang auch verstanden wird, dessen, was es kostet, für die Freiheit auf der Straße zu sein und auch für die Freiheit der anderen auf der Straße zu sein. Was wäre gewesen, wenn etwa am 9. November die Nachbarschaft nicht zugeguckt hätten, sondern eingegriffen hätten? Da wäre möglicherweise noch ein ganz anderer Ausgang der deutschen Geschichte möglich gewesen. Also solche Gedankenspiele, die machen es für mich jedenfalls denkbar, dass es eine verpasste Chance ist, den 9. November nicht zum Feiertag zu machen.
Ja, genau, weil ich glaube auch da wieder, das kommen wir jetzt immer wieder, finde ich, in der Folge hin und ich finde, das ist der zentrale Gedanke, wenn man das zusammenbinden möchte, weil ich finde genau das nämlich der Punkt ist, dass man, das klingt immer so lapidar, aber dass man eben Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit nicht einfach nur konsumieren kann, sondern immer wieder mit Leben füllen muss, immer wieder am Leben erhalten muss. Das ist doch das Learning eigentlich, finde ich, dieses Tages. Und wenn man dann immer so überlegt, okay, was ist es, Gedenktag oder Feiertag? Weiß nicht, vielleicht können wir uns auf einen feierlichen Gedenktag irgendwie einigen?
Vielleicht findet man ja auch noch ein anderes Wort dafür. Oder man hat auch noch mal einen größeren Begriff für das, was Gedenken eigentlich ist. Man kann sich ja auch an wunderbare Dinge erinnern und das mit Dankbarkeit ausfüllen. Aber ich finde das auch, Arne, dass das mit Leben füllbar ist. Und ich finde, dass beide Tage auch deswegen mit Leben füllbar sind, weil es so viel konkrete Geschichten über diese Tage gibt von Menschen, die entweder gelitten oder Augenzeugen waren oder die eben diesen ersten Weg in die Freiheit geschafft haben. Und das sind Geschichten von Menschen, die hatten Vor- und Zunahmen und die hatten eine Familiengeschichte und die hatten Beruf und Lebensträume. Die sind abgebrochen teilweise, aber teilweise auch erfüllt. Und deswegen ist für mich an diesen Tagen Freiheit auch der Kampf und der Einsatz für die Freiheit oder das achselzuckende Zugucken, wenn die Freiheit mit Füßen getreten wird, lässt sich sehr konkret beschreiben. Und deswegen ist es eigentlich ein Tag, an dem die Lebensgeschichten exemplarisch eine Rolle spielen können. Und das geht eben überall, auch in den kleinsten Orten. Ich habe letztes Jahr eine sehr, sehr schöne Gedenkfeier in Pattensen in der Nähe von Hannover erlebt, wo es mal eine kleine Synagoge gab, die gebrannt hat. Und viele in den deutschen Kleinstädten wissen das gar nicht, dass diese ganze Ereignisse am 9. November gerade nicht nur in Berlin stattfanden, sondern in ihrer unmittelbaren Nähe. Das gilt ja auch dann für den Fall der Mauer, gerade in Niedersachsen. Da ist Berlin gar nicht der Fokus, sondern da sind diese ganzen kleinen Orte, die direkt an der Mauer waren, im Osten wie im Westen, eigentlich die, wo die spannenden Geschichten passiert sind. Mhm. Und sich die mehr zu erzählen, das lerne ich hier auch. Es ist eine viel stärker narrative Kultur, in der das Exemplarische, die Lebensgeschichte, auch die Lebensgeschichte von, also auch die aufregenden Lebensgeschichten von Menschen viel wichtiger sind als das, was andere dann darüber denken.
Ich würde es mal Gedenken von unten nennen, ja, also so wie du es vorhin auch schon beschrieben hast, wie das in Kanada auch gemacht wird. Da gibt es einen schönen Gedanken, finde ich, oder eine schöne Initiative vom Ostbeauftragten Carsten Schneider, weil vielleicht das auch nochmal dazu in diesem Jahr, also wir haben ja vorhin die 5 Daten genannt, immer wiederkehrend am 9. November. In diesem Jahr eventuell liegt der Fokus wieder auch so ein bisschen mehr auf dem 9.11.89, weil wir da auch ein rundes Datum wieder haben, 35 Jahre. Und daher hatte der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider die Idee für so eine Mitmachaktion. Ist ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Und zwar wird auch von Kirchen, Gewerkschaften und Verbänden mitgetragen. Der möchte genau diese Geschichten hören von unten. Der sagt, starten Sie eine kleine Aktion im Verein, in der Nachbarschaft oder im Freundes- oder im Kollegenkreis und stellt sich Gespräche mit Zeitzeugen vor, vielleicht einen Filmabend mit Diskussion oder ein Erinnerungstreffen in der Nachbarschaft. Und diese Aktion kann jeder von sich aus organisieren und auf die Beine stellen und in einem Veranstaltungskalender eintragen auf der Internetseite, die nenne ich ihn mal, www.friedlicherevolution89.de. Also das ist so ein Sammelsurium für diverse, auch private Veranstaltungen. Friedlicherevolution89.de. Und ich habe da mal raufgeguckt für Niedersachsen. Also das sind insgesamt jetzt schon 180 Veranstaltungen, glaube ich. Es gibt da was in Helmstedt, es gibt in Stadthagen was, es gibt in Kloppenburg was. Also da findet man ganz viel. Findest du, das ist ein guter Ansatz?
Ich finde es einen sehr, sehr schönen Ansatz und ich würde mir wünschen, dass es dafür viel mehr Räume gibt, etwa schulfrei in dem Sinne, damit dass Kinder, aber auch Jugendliche und junge Erwachsene sich an diesem Tag dann auch vormittags mit dieser Art des Zugangs zu ihrer eigenen Geschichte befassen können. Ich mag ehrlich gesagt das Wort Geschichte von unten nicht so richtig. Mhm. Weil, was heißt da eigentlich unten? Sondern das ist ja eigentlich die Geschichte aus der Mitte von allem. Nämlich
okay, verstehe.
Das sind die konkreten Lebensgeschichten. Ja, und das gilt für den 9. November eben auch. Also ich habe dann irgendwann mal recherchiert und festgestellt, dass aus dem Fenster des Kinderzimmers meines Sohnes man direkt auf die brennende Synagoge in Hannover geguckt hat. Und seit ich das weiß und weiß, dass direkt nebenan drei große Kirchen stehen, frage ich mich immer, was haben die eigentlich am Sonntag danach gebetet? Mhm. Und was haben diejenigen gesehen, die aus dem Zimmer meines Sohnes auf diesen Teil Hannovers geguckt haben? Und dann wird plötzlich deutlich, dass diese große, schwere Geschichte, die in der Tat in der Schule dann manchmal auch zu sowas wie Augenverdrehen führt, was sehr, sehr Konkretes hat, nämlich die Frage, was hätte ich eigentlich getan, was hätte ich gerne tun wollen, was hätte ich für Möglichkeiten gehabt, das zu verhindern, was dann ja eben nicht mehr zu verhindern war offensichtlich, bis hin zur Shoah. Denn 1938 wäre ja noch sehr, sehr viel möglich gewesen. Und das ist das, was mich daran so berührt und von dem ich finde, dass es stärker in den Fokus dieses Erinnerns und Gedenkens kommen müsste. Was bedeutet das eigentlich für mich jetzt?
Wollte ich gerade sagen, weil es gerade so aktuell wie lange nicht ist. Ich meine, Anfang November waren hunderttausende Menschen auf der Straße und sagten, nie wieder ist jetzt. Ne? Du erinnerst dich.
Ja.
Kommt dieser 9.11. mit all diesen komprimierten Daten und mit all diesen heftigen Eruptionen in Deutschland, kommt der jetzt gerade in Anführungszeichen recht, weil er uns das wieder vor Augen führt, wie fragil das alles ist?
Ich glaube, er kommt uns wirklich recht, dieser Tag. Und gleichzeitig merken wir natürlich, dass auch das Gedenken politisierbar ist. Also sowohl die Tatsache, dass es zunehmend auch Leute gibt, die Brutalität und auch das Ausmaß des menschlichen und sogar ja auch existenziellen Schadens von 1938 einfach schlicht bestreitet. Und auch diejenigen, die natürlich sagen, 1989 war überhaupt kein glücklicher Tag für uns. Und deswegen braucht es auch eine große Aufmerksamkeit auf das Wie des Gedenkens. Was wird eigentlich wie erzählt und transportiert? Und dafür braucht es eben auch seriöse Geschichtswissenschaft und Leute, die dann zwischendurch mal sagen, ja, eure Narrative, das, was ihr euch wechselseitig erzählt, klingt gut, ist aber historisch falsch. Das braucht es eben auch, damit dieser 9. November nicht zu einem Schauplatz von Deutungskonflikten über unsere eigene Geschichte wird. Denn das sind solche Gedenktage eben auch, Interpretationen dessen, was war.
Mhm.
Und in diesen Interpretationen zeigen sich die Konflikte dessen, was jetzt gerade los ist.
Ja, deshalb auch nochmal die Frage, ich hatte es vorhin angekündigt, jetzt, weil du gerade in Kanada bist. Wie erlebst du da oder wie hast du die Menschen da an diesem Gedenktag erlebt? Ist das dann eine getragene Stimmung oder vielleicht sogar auch auf eine Art, nee, fröhlich ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber wie durchleben die Menschen diesen Tag, wenn das so begangen wird, wie du es vorhin beschrieben hast?
Ich kann das ja nur aus der Außenperspektive beobachten oder aus den vielen Gesprächen mit Menschen, die ich jetzt hier zufällig kenne. Und das ist ein Tag, der durchaus in der Art, wie er gestaltet ist, umstritten bleibt. Mhm. Weil auch die Frage der Verantwortung und des Umgangs mit dieser Verantwortung hochpolitisch ist. Aber es wird eben offen darüber gestritten. Und gleichzeitig ist es so, dass eben diese Zeit gerade in den Schulen, auch an den Universitäten bleibt, wo einfach einmal alles stillsteht und man sich mit diesem Thema besonders befasst. Und diejenigen, die Jura studieren, machen das eben anders als diejenigen, die Medizin studieren, aber sie machen es eben alle. Und nicht nur die, die sich für Geschichte interessieren. Und damit gibt es in diesem Falle immer so eine Mischung aus der Auseinandersetzung mit dem historisch, auch mit der Schuld der Vorfahren, natürlich auch der ganzen Frage, was bedeutet es eigentlich jetzt für den Umgang mit den indigenen Minderheiten in Kanada in einer Gesellschaft, die aus deutscher Perspektive immer als die perfekte Einwanderungsgesellschaft gilt, wo Menschen mit vielen, vielen Herkünften gut leben können. Aber hier gibt es eben auch diese düstere Vorgeschichte, die jetzt langsam bearbeitet wird. Und es ist immer so eine Mischung aus Auseinandersetzung, wie muss der Tag eigentlich gefeiert werden und dann dem Tag selbst. Und das gefällt mir eigentlich gut. Also es wird sehr offen darüber diskutiert, ist es eigentlich gut so, wie wir mit diesem Tag umgehen? Und das gehört möglicherweise mit zu diesem Tag selber.
Mhm. Aber weißt du, dann fände ich es dann doch irgendwie gut, weil wir die Diskussion eben hatten, ob nationaler Feiertag bzw. Gedenktag oder nicht. Ich fände es doch gut, den 9.11. zu nehmen, weil man dann die Gelegenheit hätte, dass alle hingucken, wie du es gerade gesagt hast, dass man losgelöst vom Alltag mit vollem Bewusstsein diesen Tag begeht, wie auch immer. Und vielleicht jetzt so in Richtung Ende, dass wir das mal abbinden. Ich finde nämlich dann doch den roten Faden von vorhin aufgreifend, 9.11., verschiedenste Eruptionen in Deutschland, verschiedenste Termine, die vielleicht insofern zusammenpassen, dass das Learning ist, dass einfach die Demokratie in Deutschland erkämpft werden muss und dass es immer auch Gegner der Demokratie gab und auch gibt und dass die nicht ein für alle Mal da ist, sondern dass die auch verspielt werden kann, wenn die Demokraten sich nicht entschieden für sie einsetzen. Ich finde ehrlich gesagt, das ist so das Learning aus diesem Schicksalsdatum, auch wenn dir der Begriff nicht gefällt. Und der aktueller ist denn je gerade.
stimme dir voll zu. Ich würde nur einen Feiertag daraus machen, nicht in dem Sinne, dass dann schulfrei oder arbeitsfrei ist, sondern ganz im Gegenteil, dass an den Orten des Alltags gefragt wird, was hat der 9. November hier bedeutet, 1938, was hat er 89 bedeutet und was bedeutet er jetzt? Mhm. Also in dem Kontext, wo Menschen im Alltag auch miteinander umgehen müssen, das ist nicht der Tag zum Brunchen und Ausschlafen, so ist es ja hier in Kanada auch nicht, sondern es ist ein Gedenktag, der eingebunden ist in den Alltag und die Alltagsbeschäftigungen derer, die jetzt ihr ganz normales Leben leben. Und das finde ich eigentlich eine fast klügere Art, mit so einem Tag umzugehen. Und dann ist immer abends noch Zeit für besondere Veranstaltungen. Mhm. Und ich habe auch gar nichts gegen Staatsakte, denn der Staat kann sich da ja auch nicht aus der Verantwortung ziehen. Ich finde nur, dass man im Alltag was von diesen besonderen Tagen merken muss und dass sie Ansatzpunkte bieten, auch für die Auseinandersetzung mit dem, was jetzt gerade ist.
Ja, also ich habe mir nach all dieser Vorbereitung und nach dem, was wir jetzt dann hier komprimiert ja auch in so 35 Minuten besprochen haben, ich habe für mich mir vorgenommen, das in diesem Jahr anders zu fühlen und anders oder mehr hinzuschauen und hinzufühlen an diesem Tag. Der ging sonst so bei mir so ein bisschen durch wieder. Also, weil, weißt du, wir hatten ja vorher gesprochen, okay, 9.11. irgendwie, keine Ahnung, da müssen wir was zu machen oder wollen wir was zu machen. Ich weiß nicht, man hat immer so ein bisschen so ein komisches Gefühl dabei, ne? Es ist irgendwie so, weißt du, so irgendwie muss was kommen.
Naja, es ist eigentlich... Ja. Immer die totale Überforderung auf der einen Seite, sich mit diesem Tag auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite, das merke ich jedenfalls jetzt in der Distanz auch im Vergleich dazu, wie hier mit Gedenktagen umgegangen wird, auch wenn der Inhalt überhaupt nicht vergleichbar ist, dass wir vielleicht auch ein bisschen weniger Angst vor diesen Debatten über diese Feiertage haben sollten, weil ich hier gelernt habe, dass die Debatte über die Frage, wie man angemessen gedenkt und sich damit auseinandersetzt, eigentlich Teil des Erinnerns ist und nicht abgeschlossen werden muss, bis man dann das perfekte Ritual gefunden hat, für immer, sondern dass dann so ein lebendiges Gedenken stattfindet, wenn sowohl in den Medien und auch im Alltag darum gerungen wird, als auch dieser Tag, wo man mal die Luft anhält und sich mal einen ganzen Tag damit befasst, mit dem einen wie mit dem anderen oder mit allen diesen Gedenktagen, vielleicht auch mal mit der Frage, warum es in Deutschland so unglaublich lange gedauert hat, diese Idee der Freien und Gleichen, wie sie in so einer demokratischen Verfassung dann festgehalten werden, überhaupt nur eine Resonanz zu verleihen. Deswegen macht das Jahr 1848 im Hintergrund ja auch Sinn. Es hat einfach sehr, 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 sehr lange gedauert und auch länger als in anderen Nationen, bis das überhaupt mehrheitsfähig war, dieser Gedanke der Freien und Gleichen, die unabhängig von ihren diversen Hintergründen vor dem Gesetz gleich sind.
Und vielleicht Schlusspunkt noch, und das ist einfach sehr schnell verspielt. Das hat uns ja auch der 9.11. gelehrt. Petra, du hast gerade von Überforderung gesprochen. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich fühle mich nicht mehr überfordert, meine ich wirklich ernst, mit diesem Tag. Und das lag auch wieder hier an unserem Experiment, dass wir hier immer sitzen und uns Gedanken machen und versuchen zu überlegen, wie wir Mensch bleiben können. Gerade bei dieser emotionalen Wucht dieses Tages. Ich danke dir und schicke liebe Grüße rüber nach Kanada.
Und ich danke dir auch sehr für diesen Blick von außen, den ich jetzt mal so formulieren konnte. Das ist super hilfreich und ich werde mir diesen 9. November ja aus der Ferne angucken. Und ich werde, glaube ich, auch sehr, sehr viel genauer hingucken, als ich das noch in den letzten Jahren getan habe.
Wir hoffen, Sie tun das auch und hoffen, Sie schreiben uns auch weiter. Ja, also bleibmensch@ndr.de. Wenn Sie Anregungen haben oder Kritik, können Sie sehr gerne loswerden. Da sind wir immer sehr gespannt, lesen das alles sehr gerne. Und dann noch der Hinweis, natürlich auch diese Folge gibt es in der ARD Audiothek zum Nachhören. Und dort noch ein anderer Podcast-Tipp, den haben wir auch immer am Ende der Folge. Hören Sie sehr gerne auch mal rein. Das passt in den Podcast Zeitzeichen von den Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk. Den gibt es täglich und das sind dann immer 15 Minuten Podcast über Geschichte von der Antike bis heute, über Europa und die ganze Welt. Und insofern passt das heute wirklich ganz gut, wenn Sie da vielleicht auch mal reinhören in den Podcast Zeitzeichen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge von Bleib Mensch. Ja, mach's noch gut in Kanada. Wir freuen uns, wenn du bald wiederkommst. Ciao, tschüss.
Ciao.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.